Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Klar, für ein Unentschieden so lange aufzubleiben, ist nicht das, was wir uns gewünscht hatten. Aber einfach abhaken und uns darüber freuen, dass wir im Achtelfinale sind. Heute ist Montag, der 24. Juni und mit diesen Themen starten wir in die neue Woche. In den letzten Tagen hatten wir im Abendblatt zweimal Stories, die sich ein bisschen geähnelt haben. Fahrraddiebstahl und in beiden Fällen mit schnellem Happy End. Wie haben die Besitzer ihre Fahrräder zurückbekommen? Das Geheimnis? Digitale Trickserei. Die entsprechenden Tipps und die Frage, welche Hilfsmittel überhaupt erlaubt sind, gleich. Fachkräftemangel überall. Und deshalb überrascht es uns nicht, dass wir auch zu wenig Rettungsschwimmer haben. Aktuell ein großes Problem hier in Hamburg. Was muss ich denn für den Job können? Wie werde ich Rettungsschwimmer? Die Infos holen wir uns vom Bäderland. Dazu sprechen wir auch noch mit einer Rettungsschwimmerin. Und was uns in diesem Zusammenhang ein bisschen stolz macht, diese Rettungsschwimmerin ist eine Kollegin von uns. Wir starten jetzt. Also, hier sind die eben schon angesprochenen Stories aus den letzten Tagen, die beide das gewünschte Happy End hatten, sich aber in puncto Lösungsansatz auch noch ähneln. Ich löse auf. Zweimal ein Fahrraddiebstahl. In beiden Fällen sind die Fahrräder mit GPS-Trackern ausgestattet, sodass die Besitzer ihre Bikes ausfindig machen können. Einmal in einem Hamburger Keller und einmal in einem Laster auf dem Weg durch Norddeutschland. In beiden Fällen hat die Polizei den Besitzern geholfen, ihre Fahrräder zurückzubekommen. Sensationell, oder? Aber sind diese Tracker denn aktuell die beste Methode, das eigene Fahrrad zu schützen, oder gibt es noch andere Tricks? Einer, der sich damit auskennt, ist Dirk Lau, Vorstand hier in Hamburg vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad. Herr Lau, was ist Ihre Einschätzung? Sind die digitalen Hilfsmittel die beste Möglichkeit, heutzutage mein Fahrrad zu schützen?
Ob es die beste ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit für Besitzerinnen von wertvollen Fahrrädern, ja, moderne Technik in Anspruch zu nehmen, die dann da hilft, das Fahrrad wiederzufinden, was ja tatsächlich auch so passiert dann. Ne? Also die Fälle von geklauten Rädern mit GPS-Tracker, mit implantierten GPS-Tracker oder AirTags, wo die Polizei dann tatsächlich die Diebe gefunden hat oder aufgespürt hat, die gibt es ja. Also diese Erfolgsgeschichten gibt es ja. Und wer sich's leisten kann und sein E-Bike oder teures Rad so sehr liebt, der sollte das auf jeden Fall in Erwägung ziehen.
Wie ist denn die Entwicklung hier in der Stadt? Fahrraddiebstähle hört man ja immer wieder, ist immer ein Riesenthema. Mhm. Aber wird das mehr oder wird das weniger? Oder wird das vielleicht gerade mehr durch diese teuren E-Bikes?
Ja, die sind auf jeden Fall nochmal ein zusätzlicher Reiz für Diebe oder nochmal ein Geschäftsfeld, wenn man das sagen darf, für Fahrraddiebe geworden in letzter Zeit. Die Diebstahlquote ist auf konstant hohem Niveau, genauso vergleichbar dann in der entgegengesetzten Richtung wie die Aufklärungsquote, ne, die sich also immer noch deutlich unter 10% der geklauten oder gemeldet als geklaut gemeldeten Fahrrädern bewegt. Ja, also Hamburg ist nach wie vor da ein sehr heißes Pflaster und ein ja Betätigungsfeld für Fahrraddiebe in hohem Maße, ja.
Herr Lau, vielleicht mache ich auch einen Denkfehler, aber wenn ich so einen GPS-Tracker habe, ob ich den jetzt irgendwo am Fahrrad geschickt anbringe, dass man ihn nicht sieht, oder der ist schon drin, vom Hersteller mit eingebaut, das schützt mich ja nicht vor Diebstahl. Ich finde das Ding nur leichter wieder, korrekt?
Ja, absolut korrekt, genau. Es ist, wie gesagt, eine Zusatzmaßnahme, die man in Erwägung ziehen sollte, wenn man eben besonders teure Räder hat. Es kostet ja, wie gesagt, auch ein bisschen was. Mobilfunkverbindungen fallen an, Gebühren und die Geräte oder der Einbau eines solchen Zusatzgerätes in ein E-Bike kostet auch etwas. AirTags sind auch nicht ganz billig, nutzen auch allerdings dann nur, wenn genügend Apple-Geräte in der Nähe sind. Aber wir haben natürlich gegen Diebstahl gibt es Verhaltensregeln und eben auch tatsächlich mechanische Mittel wie zwei gute Schlösser etwa. Oder ja, es gibt also Verhaltensregeln, da ist die oberste Regel ganz klar anschließen statt nur abschließen. Das kann man sich eigentlich immer ganz gut merken. Es nützt nichts, das Fahrrad irgendwo hinzustellen und dann die Schlösser ja, irgendwie anzubringen und abzuschließen, sondern man muss es eben auch anschließen, möglichst an nicht bewegliche Objekte, die im besten Fall moderne Fahrradabstellanlagen sind, sein können, sollten. Genau, und da kann man eben halt bei dieser Regel anschließen statt nur abschließen eben auch noch zusätzlich darauf achten, dass die Fahrradbügel neuerdings mit Rohrschneidern geknackt werden, und das Fahrrad samt Schloss einfach so dann weggeschoben wird. Also das heißt, wenn man das nur an den Fahrradbügel abschließt, das Fahrrad oder anschließt, dann ist das nicht wirklich ein Hindernis, sondern es sollte eben, wie gesagt, innerhalb eben auch der Rahmen und das Laufrad, möglichst ein Laufrad mit einbezogen werden in diesen Schließkreislauf sozusagen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Verhaltensregel. Dann ist es ganz klar, dass man das Fahrrad nicht an einsamen Plätzen oder nicht einzusehenden Straßen abschließen sollte nach Möglichkeit. Das sind für Diebe, öffentliche Plätze oder einsehbare Plätze sind für Diebe immer sehr unvorteilhafte Sachen. Ne? Also das sind zwei Verhaltensregeln, die zusätzlich zu den guten Schlössern, die man eigentlich nutzen sollte, das Fahrrad vor dem Diebstahl selbst auch schützen.
Ich sehe ja immer wieder in der Innenstadt Menschen, die einfach nur einen Fahrradsattel in der Hand haben. Die ziehen den raus zur Sicherheit. Fahrradsattel werden auch geklaut.
Ja, ist mir selbst auch schon passiert. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also das ist fast so traurig, wie wenn das ganze Fahrrad weg ist, weil ohne Sattel ist quasi die Seele des Fahrrads weg. Das macht Sinn, ja. Wer gerade auch hochwertige Sättel, die ja heutzutage auch fast schon üblich sind, werden auch als Komponenten gerne nur geklaut. Und wenn man den dann mitnimmt, ist das dann schon mal auch schon ein bisschen abschreckendes Merkmal des Fahrrads für Diebe.
Danke, Dirk Lau vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Ich will jetzt nicht der Spielverderber sein, aber nur weil es so schön funktioniert, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch alles legal ist. Also, worauf ich hinaus will, in welchen Situationen darf ich GPS-Tracker oder AirTags überhaupt einsetzen? Darf bzw. muss die Polizei immer aktiv werden, wenn ihr jemand das Smartphone unter die Nase hält und sagt, mein Fahrrad wurde gestohlen, aber hier, genau hier ist es. So, und jetzt holen Sie mir das bitte zurück. Fragen, die ein Experte beantworten muss. Frank Henkel ist Rechtsanwalt hier in Hamburg mit dem Spezialgebiet Datenschutz. Erstmal die Grundsatzfrage, damit wir da schon mal safe sind. Sind diese beliebten Dinger in Deutschland erlaubt, Herr Henkel, ja oder nein?
Sie sind erlaubt, ja. Erstmal ja. Die Frage ist natürlich, die sich an Details dann aber festmacht, ob hier der Anbieter solcher Systeme hier die nötige Datensicherheit gewährleisten kann. Da gibt es natürlich Anforderungen, ne, wenn man sowas hier auf den Markt bringen möchte. Aber zunächst einmal gibt es kein generelles Verbot dieser Technik. Gibt es nicht.
Weil es gibt ja bestimmte Techniken, sage ich mal, da ist das dann immer so ein bisschen umstritten und eingeschränkt. Zum Beispiel Blitzerwarngeräte kann ich ja auch kaufen, aber ich darf sie theoretisch nicht einsetzen. Hier in diesem Fall darf ich sie auch einsetzen. Sie sind legal in Deutschland zu erhalten. Und wenn ich jetzt einen Gegenstand damit ausstatte. Also ich persönlich benutze die Dinger immer gern für meine Reisetasche, wenn ich fliege. Das ist immer ein schönes Gefühl. Man kommt irgendwo an und sieht, ah ja, das Gepäck ist da. Das macht einem schon ein gutes Gefühl, bevor es dann auch tatsächlich aufs Rollbaden kommt. Aber beim Fahrrad zum Beispiel soll es ja dazu beitragen, dass ich mein Eigentum zurückbekomme. So, jetzt bin ich ja schon in einem, ich sag mal, in so einer Zwischenphase. Ich gehe zur Polizei, ich habe was auf dem Handy. Beweisen kann ich es ja noch nicht.
Ja, genau. Also die Frage, ob das jetzt datenschutzrechtlich problematisch ist, die Daten dann, die ich über eine App hier, also die Geodaten meines Fahrrades hier abrufen kann und das der Polizei zeigen kann, die stellt sich eigentlich nicht wirklich. Also zunächst einmal sind es ja gerätebezogene Daten. Und um in den Datenschutz oder in das Datenschutzrecht hineinzukommen, muss ich zunächst einmal einen Personenbezug haben. Und ich tracke keinen Menschen, sondern ich tracke einen Gegenstand, sodass es erstmal gerätebezogene Werte sind. Und in dem Moment sind wir sozusagen auch gar nicht so wirklich im Datenschutzrecht drin. So, und der Bezug zum Datenschutz, der kann sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergeben, wenn die Polizei eben tätig wird oder auch der Fahrradeigentümer selbst verfolgt sozusagen sein Fahrrad, weil es bewegt wird irgendwo oder ist irgendwo in einem Gebäude versteckt, dann will er vielleicht selber auch dafür sorgen, das Fahrrad wieder zurückzubekommen. Und dann kann sich im weiteren Verlauf der Personenbezug ergeben, weil ich dann sehe, aha, das Signal kommt aus einer ganz konkreten Wohneinheit. Ja, da steht das Fahrrad drin und ich kann dann natürlich herausfinden, wer wohnt da. Ja, ich kann die Nachbarn befragen oder ich sehe das am Klingelschild und dann habe ich einen Personenbezug. Und dann stellt sich erst das Datenschutzrechtliche sozusagen.
Ja, aber was stellt sich denn dann da? Weil wenn ich erstmal vor dem Haus stehe, bin ich ja richtig on fire und sag, her mit meinem Fahrrad.
Genau, also im Prinzip, selbst wenn wir davon ausgehen, dass das ein Anwendungsfall der Datenschutzgrundverordnung ist, das ist jetzt auch nochmal die zweite Weichenstellung sozusagen, weil wenn private Menschen mit personenbezogenen Daten umgehen, unterstellt, es sind personenbezogene Daten, dann sind wir nicht automatisch im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung drin. Alles, was ich so für persönliche oder familiäre Zwecke so mache, das ist außen vor. Ja, aber auch dann kann es noch zu Verletzung der Persönlichkeitsrechte kommen und auch das muss gerechtfertigt sein, wie auch im Datenschutzrecht immer eine Rechtfertigung dafür da sein muss, dass ich personenbezogene Daten zu einem bestimmten Zweck verarbeiten darf. Und das ist aber hier in dem Zusammenhang, wo es darum geht, jetzt eine Straftat aufzuklären, meinetwegen auch den Täter zu überführen, ist das überhaupt kein Problem, weil die Datenschutzgrundverordnung für den Eigentümer, der jetzt sozusagen selbst versucht, sein Fahrrad zurückzubekommen, er hätte eine Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung. Da gibt es den Artikel 6 der Grundverordnung, da sind verschiedene Rechtsgrundlagen drin. Und da gibt es die sogenannte Interessenabwägungsklausel. Ich muss ein berechtigtes Interesse haben, um personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und muss ich das abwägen mit den Rechten und Freiheiten der Betroffenen, also hier der potenziellen Täter oder der Besitzer des Fahrrades. Und das hält natürlich einer Interessenabwägung stand. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, aber in dem Moment, wo ich jetzt vor diesem Haus stehe und ich sehe, im dritten Stock, so ungefähr kann ich das ja meistens auch bestimmen mit den Dingern, da ist mein Fahrrad. Klingele ich jetzt oder sage ich, ich hole erstmal die Polizei? Und muss die Polizei dann überhaupt aktiv werden aufgrund meines Handybildschirms? Sie verstehen, worauf ich hinaus will.
Ja. Also erstmal kann ich natürlich klingeln, das ist mir überlassen, wenn ich würde das natürlich eher nicht machen, weil ich da Angst hätte wahrscheinlich, ja, dass ich da etwas unerwünscht bin und es könnte da vielleicht zu einer Auseinandersetzung kommen. Also ich würde mich natürlich nicht selbst gefährden. Also von daher würde ich natürlich in solchen Fällen, wenn klar ist, hier ist eine Straftat passiert, würde ich natürlich die Polizei einschalten. Und alles Weitere muss man in der Polizei überlassen. Die fällt ja auch nicht unter die Datenschutzgrundverordnung, sondern die haben eigene Gesetze, eben auf deren Grundlage sie Straftaten aufdecken können. Und die Wohnung ist natürlich besonders geschützt, das wissen wir alle. Und natürlich kann auch die Polizei, denn die kann klingeln und kann, wenn da jemand aufmacht, die Leute befragen. Die müssen einen aber erstmal auch nicht reinlassen. Es sei denn, es ist Gefahr im Verzug, dann kann die Polizei natürlich auch ohne Durchsuchungsbeschluss und so weiter tätig werden. Und
reingehen. Gefahr im Verzug wird eng, oder?
Ja, es geht auch um Aufdeckung einer Straftat, ne? Und, okay. Das macht dann die Polizei entscheiden. Das ist dann ihre Sache, was sie darf und was sie nicht. Das wissen sie dann schon am besten. Aber das ist jetzt für den Fahrradeigentümer, ist das natürlich etwas, wofür er jetzt nicht verantwortlich ist, sondern er macht die Anzeige bei der Polizei, überlässt denen auch die Tracking-Daten und dass sie sehen können, aha, da ist was dran und dann eben tätig werden können. Und alles Weitere ist dann Sache der Polizei zu entscheiden, wie sie sich in solchen Fällen verhalten kann. Das ist übrigens, wenn ich das noch anfügen darf, auch ein Problem für die Polizei, auch weil die GPS-Daten häufig nicht genau genug sind. Und man weiß zwar, das ist in einem Mehrfamilienhaus irgendwo, ja, und dann, okay, aber da wohnen jetzt 10, 20 Leute da oder noch mehr. Und man kann nicht genau sagen, in welcher Wohneinheit sich der Gegenstand befindet. Dann kriegen die natürlich nicht keinen Hausdurchsuchungsbeschluss und die können da keine Zwangsmaßnahmen eingreifen im Sinne von Gefahrenverzug. Wo sollen sie denn jetzt suchen? Die können ja nicht alle Wohnungen jetzt auf den Kopf stellen. Also da ist häufig das Problem, dass die dann nicht konkret jetzt tätig werden können, obwohl sie wissen, das Fahrrad ist da irgendwo im Haus. Da kann man nur sagen, okay, müssen wir beobachten oder vielleicht Nachbarn befragen, aber wir können da jetzt keine Zwangsmaßnahmen oder sowas einleiten. Ne?
Also ich fasse mal zusammen, damit wir das einmal zum Schluss richtig aufreihen. Erstens, die Dinger machen Sinn und sie sind erlaubt. Und ich darf sie auch benutzen, ohne dabei zu denken, ich mach was falsch oder Datenschutz oder was auch immer. Der nächste Punkt ist aber, sie empfehlen dringend, nicht nur als Anwalt, möglichst nicht bei demjenigen zu klingeln, wo ich mein Fahrrad vermute. Das könnte Ärger geben. Ich würde sagen, das ist gesunder Menschenverstand. Und das dritte ist, dass sie sagen, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, die Polizei kann mit diesen Daten aktiv werden, sie muss aber nicht.
Also es ist schon die Aufgabe der Polizei, eben Straftaten aufzuklären. Und aus meiner Sicht besteht da schon, natürlich haben die Ermessen zu entscheiden, wenn da jemand kommt und sagt, mein Fahrrad ist gestohlen. Und übrigens, hier sind die Tracking-Daten, da und da befindet sich das Fahrrad. Also da sehe ich schon grundsätzlich schon die Verpflichtung der Polizei, dann auch tätig zu werden. Also was konkret sie denn veranlassen kann, im Rahmen der Strafprozessordnung und so weiter. Ja, das ist natürlich jetzt eine andere Frage. Das muss man der Polizei überlassen. Aber da ist schon eine Verpflichtung der Polizei dahinter, sich jetzt auch zu kümmern. Das ist eine konkrete Straftat und das ist ihre eigene Aufgabe, Straftaten aufzudecken.
Falls Sie sich bis eben noch etwas unsicher waren, ob Sie sich einen Tracker als Schutzmaßnahme für Ihr Fahrrad zulegen sollten, ich glaube, jetzt stehen alle Zeichen auf grün. Ist eine gute und sinnvolle Sache. Danke an den Datenschutzexperten Rechtsanwalt Frank Henkel. Ist doch zum Wahnsinnig werden. Überall wird Personal gesucht, teilweise verzweifelt gesucht. Und natürlich macht diese Entwicklung nicht Halt vor Berufsgruppen, die dafür da sind, im Notfall Leben zu retten. Über fehlende Ärzte und fehlendes Krankenhauspersonal haben wir erst am Freitag hier bei Hamburg am Morgen gesprochen. Heute beschäftigen wir uns mit den Rettungsschwimmern, die händeringend in unserer Stadt gesucht werden. Unser Ansprechpartner für dieses Thema ist der Pressesprecher vom Bäderland, Michael Dietl. Das müssen Sie uns einmal erklären, Herr Dietl. Was muss denn ein Rettungsschwimmer an Können mitbringen? Also, wenn ich ab und zu bei Ihnen ein paar Bahnen ziehe, wird mich das ja wohl noch nicht ausreichend qualifizieren.
Ach, also das kommt so ein bisschen drauf an, wie Ihre Qualifikationen beim ab und zu mal ins Schwimmbad gehen sind. Also die Kriterien, die wir tatsächlich jetzt im Einstellungsprozess testen, sind Streckentauchen, Tieftauchen und sozusagen Abschlepp- und Rettungskompetenzen. Das sieht so aus, dass man 25 Meter Streckentauchen muss, dann in einem Tauchgang aus knapp 4 Metern Tiefe 10 Ringe hochtauchen, die so ein bisschen verteilt sind. Es geht darum, dass man sich unter Wasser auch orientieren kann. Und die dritte Übung ist dann kombiniert, 25 Meter anschwimmen aus der Tiefe, wo vorher die Ringe lagen, eine Puppe hochholen und die dann 25 Meter wieder zum Becken anschleppen. Also so eine Unfallsituation simuliert. Dazu muss man Deutsch können und eine Erste-Hilfe-Nachweis haben.
Ja, aber jetzt würde ich mal spontan sagen, aber bitte korrigieren Sie mich sofort, wenn ich mich zu weit aus dem Fenster lehne. Das habe ich doch alles mal im Schulschwimmunterricht gelernt, oder? Da musste ich auch tauchen, irgendwelche Ringe hochholen, paar Bahnen schwimmen. Also das ist jetzt doch keine Raketenwissenschaft, oder? Woran scheitert's denn?
Raketenwissenschaft ist es nicht. Das kann man mit ein klein bisschen Übung schon gut schaffen. 25 Meter Strecke tauchen ist schon ein bisschen mehr, als man so üblicherweise im Schulschwimmen macht. Landläufig hört man ja dann irgendwie mit einem Bronzeabzeichen, der eine oder andere macht noch Silber, hört man dann ja auch auf. Da taucht man nicht so weit und man taucht noch nicht so tief. Meistens ist es irgendwie 2 Meter Tieftauchen, dass man irgendwie gut schafft. Und das reicht für den normalen Schwimmer auch aus. Aber wir haben ja gerade in den Sprunggruben oder in den Sprungbereichen höhere Wassertiefen, um eben sicher auch eintauchen zu können. Da muss man natürlich als Rettungsschwimmer auch runter. Das ist fast doppelt so tief wie das, was man eben mit dem normalen Bronzeabzeichen macht. Aber auch da gibt es natürlich Techniken, einen Druckausgleich auf halber Länge. Also einmal die Ohren frei pusten sozusagen. Und dann geht das auch mit ein bisschen Übung. Es ist in der Regel Kopfsache, gerade beim Streckentauchen. Und so eine Abschleppübung wird dann schon auch anstrengend. So eine Puppe wiegt auch 50, 60 Kilo. Die muss man natürlich auch irgendwie relativ zügig schaffen, denn in einer Unfallsituation hat ja niemand ewig Zeit, um dann den Menschen aus dem Wasser zu holen.
Sie werden uns ja jetzt vielleicht mal verraten, wie die Durchfallquote bei Ihren Prüfungen ist, weil ich mir doch auf der anderen Seite auch vorstelle, dass die Menschen, die da hingehen, das vorher trainiert haben, oder?
Ja, nicht alle.
Man weiß also doch, was auf einen zukommt.
Ja, wir kommunizieren das ja sehr transparent. Also jetzt, der Podcast ist ja auch hoffentlich sehr hilfreich. Genau. Und es ist ja auch seit Jahren unverändert. Das sind ja Standard Prozesse auch in einem Schwimmbad, die sind ja in der Regel irgendwie gleich groß und man simuliert ja nun den weitesten Weg zum Anschwimmen. Im seltensten Unfallmoment muss ich erstmal 25 Meter schwimmen, ich gehe ja den kürzesten Weg rein. So von daher sind das Parameter, die man wirklich gut üben kann, das ist nichts Unbekanntes, aber trotzdem sind am Ende von so einem Termin, wo wir vielleicht 10, 12 Kandidaten checken und das machen wir jede Woche, nur so 1, 2, 3 tatsächlich mit einem Arbeitsvertrag dann aus dem ganzen Prozess rausgekommen. Das sind einmal die Kompetenzen und das andere ist, wie passt es dann auch menschlich dazu? Ne? Also schätzen wir den Menschen dann auch so ein, dass er in der Notfallsituation auch in der Lage ist, das abzurufen, was er uns hier in der Laborsituation gezeigt hat.
Auf der einen Seite finde ich das ja total beruhigend, dass Sie auch so klar Ihre Kriterien erstens formulieren, zweitens durchziehen, dass Sie auch sagen, das muss eine menschliche Komponente haben. Wir müssen auch uns sicher sein, dass derjenige nicht nur gut schwimmen und tauchen kann, sondern der muss ja auch aufmerksam sein, offen sein und sagen, ich will jetzt was bewirken, ich will jemand retten. Also diesen Biss muss man ja auch mitbringen, finde ich erstmal toll. Ja. Auf der anderen Seite muss es ja für Sie auch dann auch total frustrierend im Moment sein, weil Sie suchen ja händeringend, oder täusche ich mich?
Nee, Sie täuschen sich gar nicht. Das ist so, die ganze Branche sucht händeringend Personal. Einerseits natürlich Fachkräfte, die das als Berufsausbildung haben. Und da ist der rettungsschwimmerische Teil ja nur eine Komponente. Geht es ja auch um technisches, betriebswirtschaftliches Know-how. Eine Fachkraft, der Fachangestellte für Bäderbetriebe, so heißt der Ausbildungsberuf, lernt das ja 3 Jahre und könnte dann ein Bad völlig eigenständig betreiben. Also von der technischen Hinsicht, Pumpen tauschen, Wasserwerte und so weiter. Da kennen die sich dann natürlich richtig gut aus. Der Rettungsschwimmer, den wir auch suchen, der macht wirklich nur die Wasseraufsicht und kann sich dann in der Folge weiterentwickeln. Es ist frustrierend. Am Arbeitsmarkt ist so gut wie niemand zu haben. Es geht aktuell auch in diese Richtung, dass andere Betreiber Personal in Hamburg abwerben. Oder wir auch davon profitieren, dass Menschen, die aus Hamburg weggegangen sind, der Liebe wegen oder was auch immer, jetzt hier wieder eine Stelle finden und zurückkommen. Also das ist jetzt nicht nur ein Nehmen oder Verlieren, sondern jede Seite hat was davon. Aber der Markt hat sich da so weit gedreht, dass eben auch Menschen, die sonst nach Hamburg gependelt sind, jetzt in ihre Heimatgemeinde eine freie Stelle haben. Demografischer Wandel oder Menschen haben sich da verändert und nun ist die Stelle zu Hause frei. Man spart sich Arbeitsweg, hat mehr Zeit mit der Familie, was alles die Gründe dann sind.
Michael, Sie haben es vorhin im Nebensatz angesprochen, es scheitert auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, scheitert auch manchmal an den mangelnden Deutschkenntnissen. Das stelle ich mir jetzt extrem wichtig vor, dass man tatsächlich sich auch verständlich mit jemandem unterhalten kann, beziehungsweise ihm was zurufen kann, der das dann auch versteht, wenn er in einer Notsituation ist. Das ist ja eigentlich gesunder Menschenverstand, aber daran scheitert es leider manchmal auch.
Manchmal ist das auch ein Grund, in mehrfacher Hinsicht. Also nicht nur, dass ich der Mitarbeiter gegenüber dem Gast verständigen kann und oftmals sind unsere Gäste ja auch Kinder, die dann hier aufgewachsen sind und die deutsche Sprache eben oder nur die deutsche Sprache können. Es scheitert aber auch andersrum daran, dass der Mitarbeiter, wenn er kein Deutsch kann, natürlich auch nicht versteht, was wir von ihm wollen. Das ist eine Herausforderung. In Hamburg, Weltstadt, über 25 Nationen arbeiten bei uns und natürlich genauso bunt ist unsere Kundschaft auch, sind natürlich auch Fremdsprachen gut. Aber trotzdem ist der überwiegende Teil und die Grundvoraussetzung eben Deutsch. Und das klappt manchmal nicht. Es gibt auch kuriose Situationen, dass jemand zum Vorschwimmen kommt, das ganz wunderbar macht, aber dann irgendwie versucht wird, den Zwillingsbruder im Gespräch, dann der kann halt Deutsch, der kann nur nicht schwimmen, den Zwillingsbruder reinzumogeln. Oder dann taucht der Zwillingsbruder auf, weil der dann im Betrieb sich eben verständigen kann, aber vorgeschwommen ist ein anderer. Also es gibt kuriose Versuche, uns da auch übers Ohr zu hauen.
Also das ist jetzt wirklich eine tolle Geschichte, die Sie da gerade erklären oder erzählen. Zum Schluss die wichtigste Frage natürlich für jemand, der jetzt sagt, also mal langsam, ich kann gut Deutsch, ich kann tauchen, ich kann schwimmen, das kriege ich hin. Was verdiene ich denn überhaupt?
Also wir reden ja über ungelernte Rettungsschwimmer sozusagen. Also die müssen wirklich nur Deutsch und schwimmen können. Da ist das Einstiegsgehalt, wir haben ja einen Tarifvertrag, der orientiert sich so ein bisschen am TVÖD, liegt bei ungefähr 2.500 Euro. Da kommen noch Zuschläge mit drauf für Wochenendarbeit, für Schichten, dafür, dass ich an der Kasse bin, dass ich im Freibad arbeite. Also es ist relativ viel, Inflationsausgleich, Prämien und so weiter. Das ist so der Einstieg, ganz konkret, deutlich über Mindestlohn, kann man da sagen. Und dann liegt es aber daran oder hängt davon ab, wie der jeweilige konkret eingesetzt ist. Fachkräfte sind natürlich auch noch in der höheren Tarifstufe eingruppiert. Und nach dem ersten Jahr gibt es dann auch schon die Regelerhöhung in der Altersstufe sozusagen. Das sind so die Rahmenbedingungen. Im Schnitt kann man sagen, knapp über 2.500 Euro.
Bei der Prüfung zum Rettungsschwimmer bescheißen. Also sorry, dass ich das so deutlich sage. Unglaublich. Michael Dietl vom Bäderland, vielen Dank. Wie viele Rettungsschwimmer kennen Sie, liebe Podcast-Freunde? Also ich kenne einen, immerhin. Beziehungsweise ich kenne eine Rettungsschwimmerin. Und sie ist auch noch eine Kollegin, finde ich ziemlich cool. Abendblatt-Lokalreporterin Juliane Lauterbach. Seit wann bist du denn als Rettungsschwimmerin dabei, Juliane?
Eine ganz banale Schwimmbadsituation. Ich war mit meinen beiden kleinen Kindern im Schwimmbad und plötzlich hatte ich keinen Boden mehr unter den Füßen. Es wurde jedenfalls tief und das der nahe Bereich war eigentlich nah dran, also wo ich wieder hätte stehen können, aber ich wusste nicht, wie ich da mit beiden hin konnte. Mein Sohn kletterte sich so an oder hing sich so an mich dran. Meine kleine Tochter, die hatte noch Schwimmflügel und klebte auch so an mir. Und es war mir ein Rätsel, wie ich die beiden darüber kriege. Und ich merkte, dass ich irgendwie abluckerte und habe ein bisschen Angst bekommen und dachte, ich brauche mehr Sicherheit im Wasser.
Und jetzt hast du diese Ausbildung. Wie oft warst du denn schon im Einsatz?
Ich war noch gar nicht im Einsatz tatsächlich. Erstmal macht man diese Ausbildung also bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLRG, und kriegt dann das Rettungsschwimmerabzeichen Silber. Damit ist man eben befugt, auch Rettungsdienste zu machen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe mich tatsächlich beworben bei Bäderland als Backup, so falls am Wochenende mal jemand ausfällt, dass ich da einspringen könnte.
Ja, und das finde ich echt schwer beeindruckend, weil ich weiß es nur noch aus erster Hand. Du arbeitest ja auch eine ganze Menge. Das heißt, am Wochenende würdest du dann tatsächlich, ich nenne das jetzt einfach mal so, Dienst an der Allgemeinheit tun.
Das ist richtig.
Ja, aber das ist schon schwer beeindruckend. Also von daher finde ich, das sollte man das absolut auch mal hervorheben. Und ich finde das auch so ein bisschen beispielhaft. Diese Prüfung, wir haben das ja eben vom Sprecher vom Bäderland auch gehört, klingt auf den ersten Blick gar nicht so schwer. Und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, ist vielleicht doch relativ schwer, oder würdest du sagen, da muss man einfach nur dreimal vorher ins Schwimmbad gehen und dann kann man das?
Nee, man sollte ein paar Mal öfter ins Schwimmbad gehen, man sollte ein sicherer Schwimmer sein, auch kraulen sollte man ganz gut beherrschen können. Insbesondere, das hat der Bäderlandsprecher ja auch gesagt, ist das Tauchen eben eine große Herausforderung. Das ging mir tatsächlich am Anfang auch so, das war das größte Problem. Es ist tatsächlich aber auch die Disziplin, die man am besten und am schnellsten trainieren kann. Also da reichen eigentlich ein paar Wochen und man kann die Distanzen dann auch schaffen, die gefordert sind.
Ist es beim Tauchen eigentlich eine Überwindung nur oder sagst du, da geht's auch um den Druck auf den Ohren?
Das ist man muss das können mit dem Druckausgleich. Ja, wenn man das aber drauf hat, dann ist das eine Gewöhnungssache und eine Paniksache vielleicht auch, nicht? Dass man da die Ruhe behält. Darauf kommt sowieso die halbe Miete, dass man die Ruhe behält. Ja.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil du hast ja selber die Situation beschrieben, die dich dazu bewogen hat, diese Ausbildung zu machen, weil du selber unruhig geworden bist. Ich will jetzt nicht von Panik sprechen, aber du warst einen Moment verunsichert.
Ich war einen Moment verunsichert, genau. Man lernt eben in dieser Ausbildung, dass man mit einem Atemzug doch viel, viel mehr schaffen kann, als man das eigentlich denkt. Und das ist richtig spannend. Also der Moment, wo wir panisch werden und ganz schnell nach Luft schnappen wollen, der kommt eigentlich viel zu früh. Der Körper kann noch viel länger ohne Luft schaffen. Und man kann diesen Moment annehmen und dem mit Ruhe begegnen. Und dann hat man doch noch ein Zeitfenster, das sich plötzlich eröffnet.
Dann kann ich dir ja eigentlich nur wünschen, wenn du jetzt tatsächlich bei Bäderland in den Dienst reinrutschst, wünsche ich dir einfach nur viel Glück und viel Spaß und ich ziehe meinen Hut vor dir.
Vielen Dank.
Juliane Lauterbach aus unserer Lokalredaktion. In diesem Fall zweimal danke. Einmal für das Interview und dann natürlich für die Bereitschaft, sich auf die eben beschriebene Art und Weise zu engagieren. Wenn Sie sagen, das habe ich mir jetzt alles in Ruhe angehört und ich glaube, das könnte etwas für mich sein, dann checken Sie doch mal die Ausschreibung von Bäderland. Den Link finden Sie in den Shownotes. Wir haben noch mehr News für Sie, liebe Podcast-Freunde. Was ist heute noch wichtig für Hamburg, gibt's in wenigen Sekunden. Nur noch kurz der Hinweis, der direkte Kontakt zu uns, also direkt zum Podcast-Team, geht über folgende E-Mail-Adresse. moinhamburg@abendblatt.de hat unsere Hörerin Britta Bohn auch gemacht. Sie hatte eine Frage bzw. einen Hinweis für uns und hat sich sehr gefreut, dass wir uns innerhalb von einem Tag bei ihr zurückgemeldet haben. Aber nicht nur Mails sind willkommen, natürlich auch all das, was gut für unser Ego ist, sind wir ganz ehrlich. Wir freuen uns auf Bewertungen und Likes und natürlich auch darüber, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Bis morgen und bye-bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen. Der Prozess im Cum-Ex-Strafverfahren gegen den Hamburger Bankier Christian Olearius geht heute zu Ende. Das Bonner Landgericht wird das Verfahren auf Antrag von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wohl einstellen. Der 82-jährige Olearius gilt als nicht mehr verhandlungsfähig. Bei einer Auseinandersetzung in der Asylunterkunft in Neu-Wulmsdorf ist ein 23-Jähriger schwer am Kopf verletzt worden. Ein 28-jähriger Mitbewohner soll ihm Samstagabend mit einer Kurzhantelstange geschlagen haben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Es wird gegen ihn wegen versuchten Totschlags ermittelt. Alexander Blessin soll offenbar neuer St. Pauli-Trainer werden. Der gebürtige Stuttgarter steht derzeit noch beim belgischen Erstligisten Saint-Gilloise unter Vertrag. Für Blessin muss St. Pauli wohl eine Ablöse zahlen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.